Happy Shooting, Folge 838. Die Bevölkerung besteht nicht aus Röntgenfilmen. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Halbe Rahmen.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Da habe ich heute mal so eine Presenter-Stimme. Was denn?
Wollte ich gerade sagen, heute der Podcast der Sonorenstimmen. Bei mir ist es gerade so am Ende von dieser Erkältung, bei dir ist es frisch.
In einer Welt, in der wir mehr Rahmen brauchen.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, so ist das.
Tja, so Mensch, ist das. Wir sind wieder Happy Shooting.
Jawohl.
Der Fotopodcast und wir reden heute wieder über Fotografie. Ja, und sind auch heute wieder live begleitet von einer lustigen Truppe auf unserem Slack, im Happy Shooting Slack-Kanal dienstags 18 Uhr. Und wir haben wie immer auch unseren Feedback-Kanal happyshooting.de/hi. Und ihr könnt hier so mitmachen, so Sachen reinkippen und wir freuen uns drüber. In diesem Hi-Kanal ist zum Beispiel aufgeschlagen der Ralf, der hat nochmal so ein Follow-up. Das war aber so lange und so zahlenlastig, dass wir das hier tatsächlich nicht ganz vorlesen können. Er sagte aber letztendlich, hallo Boris, hallo Chris, als langjähriger Olympus-OM-Nutzer kann ich deine Sorge um OM voll verstehen. Das geht an dich, Boris. Aber bei ein paar Dingen muss ich korrigieren. Das Auflagemaß bei Micro Four Thirds beträgt 19,25 mm. Das ist bei weitem nicht das kürzeste. Bei den digitalen sogar eher eines der längeren.
Inzwischen.
Inzwischen, ja genau. Also er betont das, dann ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Er erklärt auch, dass das Sigma 150 bis 600 wegen seiner Konstruktion und Auflagemaß nicht Micro Four Thirds kompatibel ist über einen Adapter.
Ja, zumindest nicht die von den anderen Spiegellosen, weil die
richtig,
in der Regel ein kleineres Auflagenmaß haben. Das klappt dann natürlich nicht.
Genau.
Ich hätte halt das vom Canon genommen, also die EF-Version mit dem Adapter, ist halt überhaupt gar kein Problem.
Genau, dann bemerkt er noch, dass es zwar Spiegelreflexversionen vom Sigma 150 bis 600 gibt, die sind aber optisch anders aufgebaut.
Ah, okay.
Und auch adaptierbar, aber nicht direkt mit diesen spiegellosen Versionen vergleichbar.
Verstehe. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, das ist dann auch dasselbe Objektiv, bloß halt hinten am anderen Ende.
Genau.
Adaptiert halt oder eine Linse noch davor oder was weiß ich. Okay.
Ja, ja.
Spannend, danke.
Ja, also es geht letztendlich so ein bisschen um die Sorge der Richtung von OM. Ne? Wohin geht das bezüglich Innovation, Produktentwicklung und so weiter? Ja, das wissen wir auch nicht. es ist ein schwieriges Thema. Aber naja, wie gesagt, also das ist immer die Sache, wenn man, das haben wir uns ja schon mal vor einer Weile angeguckt, diese großen Hersteller, die, also Olympus zum Beispiel, die einfach ihr Business ganz woanders haben eigentlich, ne? Wo einfach die Fotografie nur so ein rangeflanschtes Ding ist und dann hat das halt nicht so die Wichtigkeit. Also danke für den Kommentar, der war jetzt aber tatsächlich so umfangreich, der wäre wahrscheinlich besser irgendwo als Post aufgehoben.
Ja, aber der Hinweis ist ja trotzdem wichtiger.
Der Hinweis gewesen, ist klasse.
Ne? Also ja. Die Idee einfach eine beliebige Variante davon zu adaptieren, die schlägt halt fehl, wenn das Auflagenmaß der anderen Spiegellosen geringer ist und in der Tat ist das natürlich inzwischen bei vielen so. Und meine Idee dann einfach die Spiegelreflexvariante zu nehmen, muss nicht zum selben Ergebnis führen, also rein von der Abbildungsleistung. Da gilt es jetzt halt mal die Reviews zu vergleichen, wenn einen das wirklich interessiert, ob wir da nur von Papierergebnissen reden oder ob das tatsächlich praxisrelevante Unterschiede sind. Ich denke mal, von der Bauform her nehmen die sich nicht so viel. Also die werden nicht identisch sein, aber ja. Ist dann auch egal, wenn es ein Zentimeter Unterschied ist.
Das ist schon ziemlich groß. Ja, dann haben wir noch ein Follow-up. Und zwar hatten wir ja diese Antifa-Sprüche hier letztes Mal kurz thematisiert.
Ja, ja.
Und Hendrik hat einen für Happy Shooting geschrieben. Mhm. Sagt, Blende 8 geht immer klar, Happy Shooting Antifa.
Ah, kann man machen.
Kann man machen.
Karma.
Gegen den Faschismus. Ne?
Aber Blende 8 ist ja auch die Sonne lacht. Und insofern ist das Blende immer gut gegen Antifaschismus.
Blende 8 ist alles. Dann haben wir noch ein Follow-up, der ist mir von, den hat der Tobias hier reingeworfen. Mhm. Und zwar, erinnerst du dich an dieses Zeiss Holocam-Dingens, wo wir drüber geredet haben, wo quasi Zeiss irgendwo vorgestellt hat, dass sie in Glas eingebettete Lichtleiter bauen können und dann hätte man
ja, das war dieses jede, Gerücht, dass man jede Fensterscheibe in, zur Kamera machen. Mhm.
Dass denn in deinem Airbnb plötzlich die Fensterscheibe eine Kamera ist und du beobachtet wirst und so, ne? Die gleich die Horrorszenarien, wo wir dann gesagt haben, oh ja, das braucht aber dann schon entsprechend, selbst wenn es geht, braucht das entsprechend natürlich eine entsprechende Maschinerie dahinter. Ja, hier ist von der IAA 2023 ein Video rausgefallen, wo dieses Ding tatsächlich demonstriert wird. Mhm. Also das ist ein Demonstrator auf einem Messestand. Mhm. Du siehst hier links dieses circa, was weiß ich, 10x10 cm große Glasquadrat und rechts davon ist ein Bildschirm, der dann das Bild zeigt, was über dieses Glas dann auch aufgenommen wird.
Okay, interessant.
Also es ist jetzt, man sieht schon, da sind unglaublich viele Artefakte drin und es ist nur schwarz-weiß und so. Mhm. Aber
na, dass es überhaupt geht, ist schon interessant.
Es geht. Jetzt ist natürlich unter dem Glas auch ein großer Kasten, der vielleicht sogar durch den Tisch runter nochmal durchgeht und da unten noch weitergeht, das weiß man nicht. Wo also dann wahrscheinlich das ganze Processing-Equipment drin ist. Insofern ist es immer noch, denn Airbnb wird das nicht so haben. Ne? Das,
ja, und es ist weiterhin nicht aus jeder Fensterscheibe wird eine Kamera, sondern das ist wieder der Hype. Natürlich könnte theoretisch jede Fensterscheibe auch eine Kamera sein, aber es ist jetzt nicht so, dass man beim Einbau einer neuen Fensterscheibe zum Glaser sagt, ach, weißt du,
mach mal
Kamera. Ich nehm den mit der Kamera.
So halt nicht. Nee. Und es ist ja tatsächlich immer noch, also was wir gesagt haben, gilt weiterhin. Du hast natürlich überhaupt kein Incentive, sowas zu tun, weil es ist nicht günstig. Es ist viel, viel einfacher für einen Fünfer irgendwie so eine Mini-Spy-Camera irgendwo einzubauen, die man nicht sieht.
Da hätte ich mir
also Schiss vor, ja, in der Tat. Diese Angst, die da irgendwie geschürt werden sollte durch den Artikel, die finde ich jetzt doch ein bisschen.
Wer weiß, was wir in 5 Jahren dazu sagen, aber erstmal würde ich das auch mal als interessante Problemlösung für Spezialeinsätze werten.
Ich glaube, dafür ist es auch erstmal gedacht. Weil momentan sieht es mir eher so nach einer Technologiedemonstration aus. Und ja, ist cool. Kann man nicht anders sagen, dass.
Das ist es.
Das ist schon interessant.
Ja. Ich möchte es aber andersrum haben. Ich möchte das gerne als holographisches Display haben.
Das ist ja im Prinzip die Umkehrung eines Displays.
Ja, aber
im Wesentlichen.
Ich brauche das nicht als Kamera. Ich möchte das andersrum. Ich möchte, dass da ein holographisches Bild ist, um das ich rumgehen kann.
So ganz rum.
3D.
Aber die Glasscheibe ist doch 2D.
Das Bild muss es ja aber nicht sein. Ist mir doch egal, wie die das lösen. Ich möchte bitte zu meiner Lebzeit noch ein richtiges Hologramm sehen.
Nee, das wirst du dann bald in der Brille haben. Irgendwann.
Gut, wenn sie mir das einlasern können und die ganze Welt um mich rum, wegen mir. Aber ich will das noch erleben. Ich möchte noch mein Star Trek Holodeck will ich noch haben. Nur, dass das mal geklärt ist.
Ja, aber beim Holodeck gehört doch auch so anfassen und hören und riechen und alles auch mit dazu.
Ja, aber man muss ja erst mal irgendwo anfangen. Soweit
nicht mehr kriegen.
Man muss ja
irgendwo. Soweit werden wir nicht kommen. Ja. Du hast eine analoge Geschichte mitgebracht aus den News.
Habe ich im Slack gefunden und dann auch mal in den News ein bisschen gesucht. Es geht um einen neuen Film. Andi hat das im Slack gepostet. Danke, Andi. Ja, neuer Film. Könnte dich vielleicht interessieren. Und zwar ein Adox Color Mission Helios, so die Bezeichnung, also von der Firma Adox. Wird in Deutschland, beziehungsweise wird, glaube ich, in der Schweiz produziert, aber deutsches Unternehmen, wenn ich das richtig gesehen habe. Es ist ein Farbfilm, 35mm Farbfilm mit Ultra-Low ISO. Wir reden von einer Empfindlichkeit von ISO 3. Also sie schreiben eine nominale Sensitivität von ISO 3 und eine benutzbare Sensitivität von ISO 1,5. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob man bis 1,5 runtergehen kann oder ob es dann de facto tatsächlich 1,5 sind. Das weiß ich jetzt nicht, wie sich das da bei Filmen äußert. Und sie schreiben halt, das ist ideal für Langzeitbelichtungen, entfernt quasi alles aus Cityscapes, also aus Städteaufnahmen. Ja, ich fand das tatsächlich kurios. Ich hatte auch schon auf Slack geschrieben, das ist ja spannend. Das ist ja quasi dann ein Film mit einer Empfindlichkeit von Fotopapier. Oder sogar weniger. Also Fotopapier hat so ISO 4 bis 7. Mhm. Aber da sind wir so in diesem Bereich. Jetzt weiß ich natürlich, dass es so Einsätze gibt, wo du was weiß ich, das ganze Jahr über die Sonne beobachtest und sowas. Vielleicht ist das dafür ja durchaus spannend.
Achso, du meinst jetzt so Solargraphie, solche.
Ja, sowas. Aber ansonsten natürlich so Langzeitbelichtung, also wenn du das Wasser weich kriegen willst und du hast jetzt nicht einen starken Graufilter dabei und sowas, dann machst du einfach mit deiner normalen Kamera, kannst fokussieren und alles, aber hast halt eine lange Belichtungszeit. Warum denn nicht?
Ich glaube, das ist auch der Haupteinsatzzweck. Ne? Also Adox gibt's schon ewig und die machen schon lange Film und das ist so, ich meine hier, ne, der Phoenix von Hamann Foto, der neue, der, also es kommen gerade so also Experimentalfilme auf den Markt und ich glaube, dass der Helios von Adox dann da auch irgendwo sich andockt. Also siehst du auch jetzt schon allein so an der Farblichkeit, der hat hier
so eine Retrofärbung
und so.
Ja.
Aber es ist natürlich interessant, weil du kannst damit quasi mit ISO 3 kannst du im Prinzip Langzeitbelichtungen machen, ohne da jetzt mit ND-Filtern spielen zu müssen oder so. Mhm. Oder zumindest längere Belichtungen. Mhm. Schön. Warum nicht, genau, warum nicht?
Ich konnte allerdings noch keinen Preis finden. Also das ist erstmal wohl eine Ankündigung und sie erklären, wo sie den produzieren und was sie so machen und wie der aufgebaut ist in verschiedenen Schichten und so weiter. Können wir gerne hier mal verlinken. Preis habe ich jetzt nicht gefunden. Ich könnte mir vorstellen, dass der aber ähnlich liegt wie andere Filme, auch von Adox.
Also wenn er irgendwo zu finden ist, dann bei Photo Impacts, würde ich sagen. Hm.
Such mal nach Color Mission Helios.
Color Mission 200.
Oder nur nach Helios. Ja, das ist der 200er. Das ist ein anderer.
Achso, Moment.
Das ist der. Ja, der liegt so bei 15 Euro, der ISO 200.
Color Mission, da taucht hier noch nicht auf.
Ja.
Color
Mission. Wahrscheinlich wird er erstmal produziert und noch ist er nicht da.
Also der Color Mission 200, der liegt bei 15 Euro für eine 35 mm Rolle. Das ist auch gerade so für so neuere Filme, glaube ich, auch so ein relativ üblicher Preis im Moment.
Ja, ich schätze mal, dass der mit ISO 3 in einer ähnlichen Kante liegen wird. Könnte ich mir vorstellen. Oder sie machen so wenig davon, dass er deutlich teurer wird, aber dann werden sie ihn ja auch wieder nicht verkaufen. Also, naja, schauen wir mal. Wenn ihr dann mal einen Preis gefunden habt online, wenn es den dann tatsächlich gibt, sagt uns gerne Bescheid. Einfach aus purer Neugier.
Also im Moment wird hier laut Artikel, werden die letzten Layer auf ihren Maschinen in der Schweiz gerade gegossen.
Ah ja, siehst du.
Und dann muss so ein Film in der Regel auch noch ein bisschen reifen. Mhm. Also den kannst du nicht sofort verkaufen, der muss ein bisschen aushärten und so weiter. Und dann hast du irgendwann kommt das dann in den Laden.
Ja, kann aber nicht mehr lange dauern. ISO 3. Also ich kann mich erinnern, damals noch, ne, zu Schulzeiten, bei einem Schulfreund, der hatte eine Dunkelkammer, also sein Vater hatte eine und er konnte sie mit benutzen. Da haben wir tatsächlich in unsere Spiegelreflexen, haben wir in der Dunkelkammer dann Fotopapier eingelegt, also zugeschnitten und Fotopapier eingelegt, so ein Streifen. Und haben den dann draußen belichtet, also eine Aufnahme gemacht. Dann sind wir zurück, haben das Bild belichtet. Das dürfte so halt ähnlich gewesen sein von den Belichtungszeiten dann. Eher längere.
Tja.
Ah, schön.
So, dann haben wir in einer der letzten Sendungen über Nightshade gesprochen. Das ist diese Software, mit der du deine Bilder, bevor du sie online stellst, so verändern kannst, dass die KI nicht mehr ordentlich damit trainiert werden kann. Mhm. Also eine, ja, eine proaktive Absicherung quasi gegen einen Missbrauch deines.
So, wo wir gesagt haben, vermutlich gedacht dafür, irgendwo hinzuschreiben, diese Bilder bitte nicht benutzen. Und wenn du sie doch benutzt, ich habe es dir gleich gesagt, benutze sie nicht.
Ja, so. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall ist dieses Nightshade, wurde ja mit etwas Fanfare hier angekündigt, wurde natürlich auch dann durch die Künstlerinnen und Künstlerszene durchgetragen, relativ schnell. Und die haben jetzt gerade wohl auch ziemlich viele Downloads. Die haben innerhalb von den ersten 5 Tagen haben die 250.000 Downloads bekommen. Von diesem Tool. Und
das ist ganz ordentlich.
Das ist ganz ordentlich, das wundert mich jetzt aber nicht, weil sie versprechen damit natürlich eine Lösung für ein Problem. Und man kann sich halt nicht darauf verlassen, dass die KI-Hersteller jegliche Robots.txt oder sonst was ignorieren oder akzeptieren und auch danach handeln. Das ist halt nicht gegeben.
Mir war auch noch eingefallen dabei, wenn du das auf Social Media postest, also was weiß ich, mit deinem Mastodon-Client zum Beispiel teilst, dann hast du ja nicht wirklich die Möglichkeit, irgendwo zu sagen, benutzt das mal nicht. Ne? Oder bei X oder bei Facebook oder so. Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, dass es Leute gibt, die solche Clients programmieren, ne? Wie zum Beispiel den IceCube-Client, der ja sehr viel auch so KI-Zeug da einbaut für automatische Bildbeschreibung und so etwas. Und dass der sich vielleicht interessiert, zeigt an diesen Routinen. Denn wenn man die in so eine App mit einbauen könnte und könnte dann per Option sagen, meine Fotos, die ich hier hochlade, die sollen mal vorher durch diesen Algorithmus durch. Warum denn nicht?
Fände ich. Naja, das einzige Problem damit, und nicht das einzige, aber ein Problem damit ist halt, dass es wohl relativ lange dauert, um einzelne Bilder zu bearbeiten, dass du das
also. Ja, noch.
Ja, noch. Das wird auch noch weit hingehen. Also wir reden davon, bei normaler Rechnerhardware von Stunden, die du pro Bild brauchst.
Also wie gesagt, Entwickler werden sich da jetzt für interessieren, um da am Ball zu bleiben, um zu gucken, was da läuft, wie das funktioniert. Du kannst ja sowas vielleicht auch mit einer entsprechenden Serverfarm als Dienstleistung anbieten oder ähnliches. Aber zum Thema dauert lange. Also ich habe ja zum Beispiel auch gesagt, diese ganze Bildgenerierungskiste, das ist mir einfach alles, ich habe keine Lust hier minutenlang zu warten, bis ich irgendwie 1-2 Bilder generiert habe und dann sind es nicht die, die ich haben wollte. Inzwischen gibt es tatsächlich, also nicht nur, dass es das auf dem iPhone gibt, dann dauert es aber auch noch so 30 Sekunden bis eine Minute oder sowas. Also es gibt inzwischen aber auch Bildgenerierungstools, die das quasi in Echtzeit machen. Also während du noch den Prompt tippst, machen sie dir Bilder. Das geht dann so im Sekundentakt quasi oder sogar noch schneller. Die haben natürlich nicht die Qualität von Midjourney oder ähnlichem, aber es geht schnell und sehr schnell. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass schlaue Köpfe, die sich solche Algorithmen angucken, da fleißig schon jetzt am Optimieren sind. Mhm. Ist, Achtung, eine Frage der Zeit.
So, kommen wir zu einem Produkt für die etwas Betuchteren unter euch. Und, es gab ja schon mal ein Kickstarter-Projekt. Ich habe keine Ahnung, was daraus geworden ist, aber kannst du mir erzählen. Es gibt jetzt von Edelkrone, der nicht ganz günstige Hersteller von Fotozubehör, die sind, glaube ich, über Slider bekannt geworden, gibt es jetzt.
Und ungewöhnliche Köpfe.
Und genau, gibt es jetzt den Tripod X, A New Era in Videography.
In a World.
Genau, das ist ein Stativ, was hier so ein Display hat und Knöpfe hat und Elektronik hat und eine Batterie hat und so weiter. Und was sich motorisiert ausrichtet und in der Höhe verstellt und anpasst und im Wasser ausrichtet und was man halt so tut mit einem
Stativ. Genau. Das ist quasi, also vorrangig würde man meinen, ja, was soll ich denn jetzt mit einem Stativ, was sich motorisiert selber aufbaut und das auch noch deutlich langsamer, als ich es von Hand tun könnte. Also ihr müsst euch das so vorstellen, Dreibein-Stativ.
Das ist nicht schnell, ne?
Ihr stellt das einfach auf den Boden, drückt einen Knopf und dann fährt das langsam hoch. Das dauert aber wirklich eine Weile. Es ist natürlich nicht dazu gedacht, ein Dreibein-Stativ motorisiert aufzubauen, das nicht. Also ihr könnt es auch ganz normal aufbauen. Man kann das zum Beispiel auch über eine Stufe stellen und dann kann sie sich selbstständig wieder gerade ausrichten und solche Späße. Es kann aber, und das ist die eigentliche Aufgabe bei diesem Ding, es kann programmiert werden. Also du kannst Stativfahrten damit programmieren. Das heißt, du kannst Zeitraffer machen mit Parallaxeffekt, aber hier eben nicht auf einem Slider horizontal oder so etwas, sondern eben in der Höhe. Oder dadurch, dass die Beine unterschiedlich verstellt werden, eben auch ein bisschen links, rechts, vor, zurück. Also die Kamera muss nicht in der absoluten Mitte dieser drei Beine sein. Sie kann auch abseits der Mitte gehalten werden. Und das Ganze kann eben dann als Kamerafahrt programmiert und dann auch eben exakt wiederholt werden. Das Ganze kann auch gesteuert werden über eine App, also Remote Control. Und das Interessante an diesem Ding ist, und deswegen ist es einfach nicht wirklich ein Ersatz für ein normales Dreibeinstativ, es hat ganz am Boden, also wirklich flach auf dem Boden aufliegend, so eine Dreipunktverbindung, wie so ein Mercedes-Stern, ne?
Also wo die Beine quasi so miteinander verbunden sind.
Genau, die drei Beine sind über Streben miteinander verbunden, die sich im Mittelpunkt, also im Schwerpunkt in der Mitte eben treffen. Und ich vermute, dass diese Stangen unten, diese Verstrebungen nötig sind, damit du eben wiederholbare Kamerafahrten auf diesem Stativ machen kannst, ohne dass irgendwie ein Bein wegrutscht.
Ja, das gibt ihm Stabilität, ganz klar.
Das muss ja wirklich da stehen bleiben, wo es ist. Und dass du die Kamera auch abseits der Mitte, also des Schwerpunktes, bewegen kannst, ohne dass irgendwas zu sehr ins Kippeln gerät oder so. Das ist also nochmal zusätzlich. Du kannst in der Mitte wiederum von diesen Dreierstreben das Ganze auch abknicken. Also wie gesagt, man kann es über eine Stufe stellen, also ein Bein auf eine Stufe, zwei andere Beine auf die Stufe drunter oder drüber. Das kannst du abknicken. Aber du hast zum Beispiel keine Chance auf unebenem Grund. Also wenn du einen sehr steinigen Boden hast, einen sehr unebenen Boden.
Das also kannst nicht du für vergessen. Die Landschaftsfotografie gemacht.
Ja, das geht einfach nicht, weil diese Strebe ja am Ende des Tages, zumindest vom Mittelpunkt bis zum Bein, eine gerade Auflagefläche braucht.
Jetzt haben sie hier so Beispiele, wo sie dann auch noch so einen Edelkrone-Slider oben drauf packen.
Also, ja, das kannst du auch machen. Also du kannst natürlich, sie haben ja motorisierte Slider und motorisierte Panoramaköpfe und solche Geschichten. Und das kannst du alles miteinander kombinieren. Du kannst also jetzt quasi eine Sliderbewegung machen, eine horizontale Sliderbewegung und gleichzeitig das Stativ rauf und runter fahren dabei.
Du kannst aber auch das Stativ benutzen, um eine horizontale Sliderfahrt zu machen.
In einem kleineren Rahmen, genau. Also
in dem Rahmen, bevor es halt umfällt, muss es aufhören. Das ist
ja von einem Bein bis zum anderen Bein, wenn du so willst.
Ja, so, minus so ein klein wenig ja, Sicherheitsmarge und
wahrscheinlich,
so.
Genau.
Ja.
Na, das kannst du machen. Und es ist auch klar, dass das Ding nicht für draußen ist, nicht nur wegen dieses Kreuzes am Boden oder dieser Verstrebung am Boden. Sie schreiben auch, ist halt nicht wasserdicht. Also sollst es nicht ins Wasser stellen. Du sollst es nicht in den Sand stellen. Das ist also nicht so gut. Und ja, so sieht's eben aus. Es ist auch alles andere als kompakt. Also das Ding ist schon eher auf der wuchtigen Seite. Ich nehme auch an, dass tatsächlich in jedem Bein ein Motor stecken wird.
Mit Sicherheit, klar.
Wir reden von einem Stativ mit 9 Kilogramm Gewicht.
Das ist kein Reisestativ.
Das ist kein Reisestativ, das ist tatsächlich wirklich Produktionszubehör, wenn du so willst. Es hat ein Packmaß von 71 Zentimetern, also so richtig mal eben schnell transportierst du es nicht, und ein Durchmesser von 21 Zentimetern, das ist wirklich, wirklich ordentlich und alles andere als kompakt. Also vergesst es, wenn ihr sagt, ich möchte hier, was weiß ich, in meiner Landschaftsfotografie mir weniger Arbeit machen oder irgendwie tolle Sachen draußen machen. Das ist nicht das Richtige. Heben kann das Stativ 20 Kilogramm, also 20 Kilogramm oben drauf packen und das Stativ fährt immer noch nach oben. Das finde ich ganz beachtlich.
Boah, das ist ja nur eine Funktion der Getriebeuntersetzung. Ne?
Genau, das ist halt die Frage, wie schnell dann, ne? Und wie es sich anhört. Tragen kann es 30 Kilo. Das sind auch immer so Aussagen, wie viel trägt ein Stativ. Am Ende kannst du dich auch draufstellen, wenn es sauber befestigt ist. Ist halt die Frage, wie lange es das tut und wie zuverlässig. Aber 30 Kilo geben sie an. Der Preis ist halt heftig für das Ding. Aber wie gesagt, nochmal, es ist ein...
Also 2.500 steht hier.
Ja, $2.600.
Oder $2.600 sogar.
Genau. Ohne Kopf, also nur das Stativ natürlich. Wenn du dann noch so einen schön motorisierten Kopf noch extra dazu nimmst, dann wird es halt richtig heftig. Also das Ding ist, ja... das ist sehr geeky und das ist wahrscheinlich ein sehr spezieller Problemlöser für sehr spezielle Aufgaben. Ja.
Ich hab da nur dieses Bild vorm inneren Auge, wo auf einem Fotoworkshop dann irgendjemand mit so einem Ding ankommt und während alle anderen schon am Fotografieren sind, wartet der immer noch, bis das sich dann mal ausgerichtet hat oder so.
Ja, wie gesagt, dafür ist es nicht gedacht. Das ist nicht dafür, dafür gedacht, es dass es sich selber aufstellt.
Aber das tut es trotzdem auch.
Natürlich, ne? kann es das trotzdem.
Das ist schon Self-Leveling und so.
Du kannst quasi, wenn du bei Klostergeister oben noch am Frühstückstisch stehst, schon per App das Stativ sich aufstellen lassen. Das ist so.
Ich stelle mir dann vor, ne, so unten im Gewölbe, falls da WLAN-Empfang sein sollte, dass dann in unserer Abwesenheit schon mal irgendwie die Stative rumrennen und schon mal irgendwie sich da so, ne?
Ja.
Ja, es wird Anwendungen dafür geben, ist schon alles schön und gut.
Ja, Uwe schreibt noch, das Gewicht von 9 Kilogramm reden Sie sich schön zum leichtesten Stativ der Welt. Ja, natürlich schreiben Sie nicht das leichteste Stativ der Welt, sondern es ist natürlich das leichteste motorisierte, programmierbare.
Wenn du genügend Einschränkungen ranschreibst, dann kriegst du überall ein Superlativ raus.
Ja. So sieht das aus. Was du meintest, das Kickstarter-Projekt, das habe ich ja gebackt. Da habe ich mitgemacht und zwar ist das gewesen von Benro, das Theta-Stativ. Und das ist tatsächlich dafür gedacht, sich selbstständig auszurichten. Da ist halt ein Motor in einem Bein drinne, Akku betrieben. Und das kannst du halt ganz normal aufstellen. Da gibt es auch so ein paar Tricks, dass du halt alle Segmente mit einer Bewegung entriegelst und verriegelst. Und dann stellst du es halt klack, klack schnell hin. Und wenn du jetzt irgendwo in Hanglage bist oder auf unebenem Gelände, dann drückst du einen Knopf und das Ding stellt sich selbstständig ins Wasser. So das Versprechen. Mhm. Das habe ich bei Kickstarter gebackt, weil ich dachte, warum nicht? Es ist ein Carbon-Stativ. Da kann man ja nicht genug von haben. Also habe ich einfach mal mitgemacht, weil so günstig kommt man da nicht nochmal ran. Das hat sich tatsächlich etwas verzögert, wie ja leider immer zu erwarten ist. Ich hätte gedacht, dass es bei Benro etwas routinierter läuft. Aber auch da ist tatsächlich, ich meine, du stellst Probleme fest, Tester stellen dann fest, dass irgendwelches Handling, irgendwelche Griffe zu scharfkantig sind oder zu schwergängig sind. Und dann ist es doch okay, wenn so ein Anbieter dann nochmal ans Machining geht und ans Tooling geht und Dinge optimiert. Das haben sie auch gemacht in mehreren Durchgängen. Und tatsächlich soll es jetzt wohl so sein, dass die erste Charge ausgeliefert wird. Ich habe jetzt nicht geguckt, in welcher Charge ich dann dabei sein werde. Irgendwann, wahrscheinlich dieses Jahr, werde ich so ein Stativ bekommen. Wenn ich es noch vor Klostergeister bekommen sollte, habe ich es natürlich dabei, selbstverständlich, damit wir alle gemeinsam uns in die Augen gucken können, wenn wir uns kaputt lachen oder uns freuen. Das werden wir dann sehen. Und ansonsten werdet ihr das hier natürlich bei Happy Shooting erfahren. Also ich habe keine Hemmung, auch über diese Anschaffung, über mich selbst zu lachen oder mich zu freuen.
Wir werden das war aber nicht 2600, oder?
Nein. Das war noch im dreistelligen Bereich. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel, aber lass es irgendwie 300 oder so gewesen sein.
Na
diese
gut.
Diese Größenordnung.
Das ist schön. Ich bin gespannt. Vielleicht dann irgendwann zu einem der nächsten Klostergeister-Workshops.
Ja, wie gesagt. Und ansonsten halt schon vorher hier im Happy Shooting Podcast.
Ja.
Ich habe das ja nur für euch bestellt.
Genau. Ich brauchte das für mein Business. Ja, genau. Weil als Podcaster muss man.
Ne? So ist das nämlich. So, was man auch braucht, ist sowas hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Es ist mal wieder Zeit, über halbe Rahmen zu reden, die uns hier schön unterstützen auf dem Podcast. Und das sind die mit den, ich muss nochmal kurz ins Bild halten, die mit diesen abgefahrenen, hyperstabilen, einfach zu bestückenden Rahmen mit der Magnettechnologie, wo man im Prinzip das Bild, nicht im Prinzip, wo man das Bild mal eben schnell von vorne wechseln kann innerhalb von Sekunden, ohne blöde Klemmerchen und Zeug. Wir haben jetzt ja schon zwei Sendungen lang uns so ein bisschen erklärt, wie dieses Rahmenprinzip funktioniert. Das müssen wir jetzt im Detail nicht nochmal machen, aber ich würde gerne heute mal kurz auf die Passepartouts eingehen, weil zu so einem Bild, wir haben hier ein Bild und um das Bild rum ist ja in der Regel ein Passepartout, also eine Ja, wie übersetzt man das? Also ein Passepartout gibt dem Bild im Rahmen Platz.
Genau, ne? ist ein Abstand irgendwie. Bisschen genau, negativer
das ist
quasi Raum.
Eine Pappe. Das ist ein negativer Raum ums Bild. Und wenn man sich mal so Bilder anschaut, dann ist es, also wenn man nicht gerade irgendwie ein Poster in einen Rahmen tut, ist eigentlich ein Passepartout immer schön, um das Bild zur Geltung zu bringen, um dem Bild einen Rahmen zu geben, also einen Rahmen im Rahmen sozusagen.
Ja.
Und das sind Pappen und diese Pappen werden zugeschnitten. Und das gibt's hier auch. Ne? Die haben also nicht nur Bilderrahmen in verschiedenen Materialien, in Alu und verschiedenen Farben oder in verschiedenen Hölzern, sondern eben auch die zugehörigen Passepartouts. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Weil das hat mich so ein bisschen umgehauen, wie das hier funktioniert. Also wir nehmen uns mal ein Bild. Außenformat, ich nehme hier mal so ein typisches A4 Außenformat fürs Bild. Also ein Passepartout hat ein Außenformat und Passepartout hat natürlich innen einen Ausschnitt. Das heißt eine Stelle, wo dann auch das Bild durchguckt. Und
für die jetzt nur zuhören, Chris ist gerade im Designer von Halbe Rahmen. Da kann man nämlich dann ein Passepartout sich konfigurieren.
Genau, und du hast jetzt hier entsprechend eine Möglichkeit, dieses Passepartout tatsächlich hier mit Zahlen einzugeben, wie breit und wie hoch dieser Ausschnitt sein soll. Kannst aber einfach mal anfangen und sagen, ich möchte mal einen Vorschlag haben. Und dann ist das im Prinzip erstmal so auf der Seite. Man sieht dann hier quasi die Abstände zum Rand, hier mit 30 Millimetern und dann die Höhe mit 237 und die Breite mit 150. Das ist so eine ganz angenehme Größe erstmal, aber das Bild kann ja auch eine andere Größe haben. Also muss das konfigurierbar sein.
Ja, du kannst das ist ein anderes Seitenverhältnis, ne?
Nicht nur das, sondern auch eine andere Größe, ne?
Also ja, Seitenverhältnis das ist das Bild eine, kann kleiner sein, es kann ein anderes Seitenverhältnis sein.
Wenn, also das, Bild jetzt nur 150, wenn das Bild nur 150 groß ist, dann mache ich es 150 groß und dann sieht man sofort, wie sich das dann optisch auswirkt. Mhm. Also das ist schon mal ziemlich abgefahren, ne? Dass du hier im Konfigurator und jetzt sagst du, okay, ich möchte den Ausschnitt gerne oben bei 30 Millimetern haben, mache ich dann hier oben entsprechend 30 rein, zack, und dann ist der auch entsprechend höher im Bild. Also das ist einfach so hier direkt im Interface reinzuklicken und fertig. Mhm. Jetzt möchte ich das gerne mal mit einem Beispielbild machen. Das kann ich hier im Bild machen, wenn ich über die Bilderrahmenkonfiguration gehe. Ich nehme mal so einen Bilderrahmenkonfigurator und pack mal von hier aus ein Passepartout rein. Mit einem Vorschlag. So, und jetzt kann ich hier tatsächlich ein Foto hochladen. Ich suche mal kurz eins, damit man das auch ganz schnell sieht. Moment, das hätte ich auch vorbereiten können. Hüstel. Moment.
Schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn
gleich habe ich
gleich habe ich
es.
Also als Fotograf hat man jetzt nicht immer so unbedingt sofort ein Foto zur Hand. Das dauert schon.
So, jetzt habe ich hier ein Bild reingeladen. So, Entschuldigung. Nee, es waren gerade zu viele.
Ja, schon klar. Also,
welche
schon
nehme ich denn? So, altes Familienbild von vor 100 Jahren oder so. Mhm. Was ich da reinpacken möchte. Und dem kann ich dann einfach mal, das kann ich mir einfach mal hier anschauen. Ich kann es mir natürlich auch hier einfach mal 3D anschauen. Wie sieht das dann aus? Mhm. Mit Bild, mit dem passenden Glas dazu. Also auch hier sieht man die Reflexion drauf und so. Je nachdem, was man sich für ein Glas ausgesucht hat. Mhm. Und wenn ich jetzt dieses Passepartout ändere und ich sage mal, ich möchte da gerne die Breite, ich möchte das gerne kleiner haben in der Breite. Ja, dann ist das nachher in dieser 3D-Ansicht eben auch entsprechend direkt zu sehen.
Also und die 3D-Ansicht, die ist echt schon nah am Fotorealismus. Das ist echt schon stark.
Bis hin zu, zeig mir das mal in einem Raum an der Wand, ja. Und dann hast du da einen Raum mit entsprechenden Gläsern, mit entsprechendem Tisch und Stühlen und so weiter, um da ein gutes Gefühl dafür zu haben. So, man kann bei Passepartout natürlich noch eine Menge aussuchen hier. Also da gibt es zum Beispiel die Stärke. Ein Passepartout hat innen bei dem Ausschnitt immer so einen diagonalen Anschnitt, dass man also quasi das Innere vom Karton sieht. Und die klassischen Passepartouts sind 1,5 Millimeter dick. Es gibt ja aber die doppelte Dicke mit 3 Millimetern. Es gibt verschiedene Farben, weiß, altweiß, naturweiß, Ich klicke die mal hier durch oder ein graues Passport oder so.
Weiß ist dabei tatsächlich das weißeste Weiß. Das reflektiert am stärksten zurück. Das habe ich hier bei meinem Rahmen auch gewählt, weil das der Papierfarbe ganz gut entspricht. Also das ist auch ein sehr helles Papier, was ich zum Print benutzt habe. Das Antikweiß, das Altweiß, das ist etwas auf der wärmeren Seite. Also wenn ihr euch uneins seid, dann ist Altweiß durchaus zu empfehlen. Das ist ein sehr angenehmer Weißton. Und dann gibt es noch das Naturweiß. Das reflektiert am wenigsten hell das Licht und hat dann eher so einen papierartigen Charakter. Also eher einen sehr warmen Touch.
Also einfach mal in diesen Konfigurator reingehen, ausprobieren. Das ist sehr, sehr intuitiv. Jetzt habe ich aber noch zwei kleine Bonusdinge. Die haben mich komplett umgehauen.
Ach so, Grau und Schwarz hast du auch erwähnt.
Grau und Schwarz
hatte ich erwähnt, natürlich auch.
Mhm. Genau. Wie gesagt, geht da mal rein und spielt mal damit. Jetzt kommen aber zwei Sachen, die mich komplett umgehauen haben. Das erste ist das Thema optische Mitte. Das habe ich in den Gestaltungssessions auf den früheren Workshops immer schon auch mal erwähnt. Und zwar ist die Mitte in einem Bild nicht die optische Mitte. Also wenn ihr euch, legt euch mal so ein Blatt Papier auf den Tisch, nehmt einen Stift und macht mal genau in die Mitte, so frei Auge, einen Punkt. Ohne zu messen. Und dann macht mal, dann guckt mal, wo das ist. Und ihr habt den Punkt über der Mitte gemacht, weil die optische Mitte tatsächlich über der Mitte liegt. Ihr könnt hier, das ist gestalterisch richtig smart. Ihr könnt ja einfach sagen, ich möchte das nicht in der Mitte haben, sondern in der optischen Mitte. Und dann wird das einen kleinen Prozentsatz quasi angepasst.
Das hängt auch vom Seitenverhältnis, hängt von der Größe und so weiter ab. Also da wird allerhand berücksichtigt und wird ein Stückchen hochgerückt.
Richtig. Und das wäre für mich quasi die Standardeinstellung. Und das Zweite, ich habe dann versucht, okay, kann ich hier auch mehrere Ausschnitte machen in so einem Passepartout, weil ich habe einen Rahmen, den lasse ich mir natürlich auf Maß bestellen. Der jetzt ist irgendwie, was weiß ich, dreimal so breit wie hoch, und da möchte ich gerne so ein Triptychon, da möchte ich drei Bilder drin haben.
Ja.
Also brauche ich ein Passepartout mit drei Ausschnitten.
Ja.
Kann der Konfigurator nicht? Dann dachte ich schon, na schade eigentlich.
Genau.
Und dann guckst du dich mal in den FAQs um und dann steht da drin, nee, können wir, kein Problem, dann mach halt eine Skizze, schreib da die Maße dran und schick die uns per E-Mail.
Ja, und das ist jetzt wieder das Ding, die sitzen in Deutschland, es ist ein Familienbetrieb, die Leute sind wirklich ansprechbar und nicht nur, dass sie ansprechbar sind, sie freuen sich auch, angesprochen zu werden für solche Spezialgeschichten. Und genau das, was du sagst, wenn du so ein Diptychon oder Triptychon haben willst, skizzier das einmal, sag, wie viel Abstand du haben willst. Am besten rufst du an und besprichst das mit denen. Dann können die dir vielleicht auch gestalterisch da noch Unterstützung geben. Wenn du jetzt selbst nicht exakt genau präzise weißt, was du willst, sondern nur eine Idee hast, dann unterstützen die dich auch dabei. Und ansonsten kannst du natürlich auch sagen, nee, das habe ich mir hier schon alles genauso ausgemessen, das soll genauso sein. Und dann schneiden die dir das auch.
Ich stelle mir jetzt gerade so ein großes Bild vor mit irgendwie 5x5, 25 Ausschnitten drin oder sowas. Mhm. Mit Mosaik. Also da hast du plötzlich, so kannst du plötzlich Sachen machen.
Mhm.
Oder du kannst dir plötzlich Sachen vorstellen, weil die gehen dann auch.
Mhm. Muss man mit dem mal besprechen dann, ganz klar. Ist natürlich eine Aufwandssache, muss man halt mal drüber reden, nicht wahr?
Nee, kostet dann auch ein bisschen mehr, aber
wahrscheinlich.
Muss ja mehr.
Nicht dramatisch. Ich glaube,
sie haben entsprechende Maschinen dafür, die machen das gut.
Genau.
Ja. Gut. Damit euch das Ganze irgendwo auch ein bisschen schmackhaft ist, haben wir einen 10% Rabattcode, nämlich happyhalbe, bei halbe-rahmen.de/happyshooting. Link und so weiter in den Shownotes. Noch eine Zusatzinfo.
Da müssen wir hier so ein Sternchen hinmachen. Danke an Lutz, der uns darauf hingewiesen hatte. Tatsächlich gilt der Gutschein erst ab einem Bestellwert von 80 Euro. Seid euch dessen bewusst. Dann aber für den vollen Betrag. Also 10% ab 80 Euro ist bei Happy Halbe möglich.
Genau. Wie gesagt, halbe-rahmen.de/happyshooting. Und ja, einmal bestellt, der hält lebenslang. Und mehrere Umzüge.
Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe jetzt den A3 Plus, den habe ich mir gemacht, weil ich das Maß im Konfigurator nicht gefunden habe. Da habe ich dann präzise angegeben, wie viel Millimeter ich haben will. Habe auch mit dem Passepartout.
Wird jeder maßgefertigt für dich?
Jeder wird maßgefertigt. Und dann habe ich halt im Passepartout-Konfigurator, wo du gerade drin warst, habe ich gesagt, ich will halt ringsrum 3 Zentimeter haben. Das ging dann auch sehr gut mit Vorschau. Und ja, inzwischen habe ich jetzt gerade den zweiten A4-Rahmen, den Distanzrahmen bestellt. Und verdammt, Jürgen, ich habe vergessen, die Nägel mitzubestellen. Ich mache das dann beim nächsten Mal. Ich will doch unbedingt mal die Nägel sehen. Die haben nämlich auch Nägel und Schraubaufhängung und so weiter. Haben sie auch alles im Shop.
Alles klar.
Mach ich beim nächsten
Mal. Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank für die Unterstützung.
Auf jeden Fall.
halbe-rahmen.de/happyshooting.
Vielen Dank.
Zurück zur Sendung. Wir hatten eine Frage von Andi. Der schrieb uns, das ist noch nicht die Frage, da haben wir ein kleines Thema draus gemacht, weil es so interessant ist. Ich hänge, was das Hören eines eures Podcasts angeht, etwas hinterher, aber kurz zur Hasselblatt. Irgendwie komme ich nicht damit klar, dass der Sensor gerade einmal die 1,7-fache Fläche vom Vollformat hat. Während mein kleines Mittelformat bei der 645, noch ein analoge Mittelformat, bereits die dreifache Fläche vom Vollformat abdeckt. Bei 6x6 ist es schon die vierfache Fläche. Interessant wäre jetzt doch endlich mal ein 6x6 Zentimeter Sensor oder wenigstens 60x45 Millimeter, also digital, damit die Optiken ihre Qualitäten richtig ausspielen können. Bei der Pixeldichte meiner R5 wären wir bei 60x45 auch bloß bei 131 Megapixeln oder 175 Megapixeln, bei 60x60 Millimeter, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Spannend ist die Pixeldichte. Was?
Hasselblatt.
Er hatte Wortwitz. Ja. Schafft gegenüber der R5 eine 1,4-fache, Micro Four Thirds sogar eine 1,8-fache Pixeldichte. So, Nerd-Modus off. Also, die Beschwerde ist, und das ist ja auch meine Beschwerde, dass die
alles viel zu klein.
Digitalkameras, die einem da als Mittelformat verkauft werden, dem analogen Mittelformat in puncto Fläche ganz gewaltig nachstehen. Ne? So, also 6x6, die Hasselblatt, hat nicht ganz 6x6, also ja. Zentimeter, sondern 5,6x5,6, weil da immer noch ein bisschen Rand weggeht, aber trotzdem ist das Maß der digitalen Mittelformatsensoren deutlich kleiner als die des analogen Mittelformatfilms. So, jetzt hast du mal ein bisschen
nachgedacht. Oder ist das so? Also ich habe da mal meine Finger an die Suchmaschinen geschickt und habe mal ein paar Seiten gelesen, habe mal ein paar Daten zusammengefasst. Ich werde jetzt hier nicht alle Millimetermaße aufzählen. Am Ende ist für uns, glaube ich, entscheidend der Crop-Faktor. Und weil den kennen wir alle, von Kleinformat zu APS-C, ne? Crop-Faktor 1,5 oder 1,6, je nach Hersteller, also grob mal 1,5. Oder zum Micro Four Thirds Format, Crop Faktor 2. Und das habe ich einfach auch umgekehrt gerechnet. Also wenn man jetzt, also normalerweise wäre der Crop Faktor ja 0, wenn du vom kleinen Bild zum größeren Sensor kommst. Da wir da aber nicht so ticken in unserem Kopf, habe ich es dann umgekehrt gerechnet von dem großen Format aufs Kleinbild. Was für ein Crop Faktor ist denn das? Also womit ist denn das dann hinterher vergleichbar? Und die Diagonale muss man dafür ausrechnen von dem Sensor, also die Diagonale der Fläche ausrechnen und die beiden Diagonalen, also der beiden Sensoren, die man vergleichen möchte, dann eben ins Verhältnis setzen. Das heißt, wir bemühen den Satz des Pythagoras, a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Ihr könnt die Diagonale aber auch gerne mit einer Dreiecksformel und mit Winkeln berechnen, wenn ihr das mögt. Ich habe Pythagoras genommen und dann kann man eben zwei Diagonalen durcheinander teilen und dann hat man den Crop-Faktor. Also so viel erstmal zur Erklärung. Und unser Kleinbild mit 36 mal 24 Millimeter, so groß ist auch der Sensor, Fullframe oder Kleinformat ist jetzt mal äquivalent genannt, hat eben den Faktor 1. Das ist unser Vollbild
sozusagen. Das ist das Maß der Dinge, auch wenn man irgendwo, egal wo man über Crop-Faktor liest, der bezieht sich immer auf das Kleinbild.
Und jetzt schauen wir uns mal den Mittelformat-Film an, der hier genannt wurde, den 645, also 6 mal 4,5 Zentimeter. Da wird tatsächlich ein Negativ belichtet, das hat gar nicht 6 mal 4,5, sondern das hat eher so 56 mal 41, also es ist deutlich kleiner. Und wenn ich diese Fläche nehme, die ich also tatsächlich als Negativ habe beim 645er Film, dann habe ich vom 645er Film zum Kleinbild einen Crop von 1,6. Verhält sich also ähnlich wie das Kleinbild zum APS-C. Das ist so ungefähr der Unterschied, den man hier hat. Und jetzt kommen wir mal zu den Mittelformatsensoren, die Hasselblad anbietet. Das ist nämlich auch ganz interessant. Da gibt es zum Beispiel die H6D100C. Das ist eine Mittelformatkamera mit einem wirklich großen Mittelformatsensor. Der hat nämlich 53x40.
Das ist auch, glaube ich, einer der größten, wenn nicht der
größte. Ich glaube auch. Ja, du hast ja auch gerade die Webseite offen, da sieht man die im Vergleich. Ganz links ist dieser eben genannte, sehr große Sensor. Daneben ist der handelsübliche Mittelformatsensor und rechts daneben das Kleinbild.
Der Wald- und Wiesen-Mittelformatsensor.
Ja, ganz genau. Also dieser H6D100C, die hat eben ein Crop etwa von 1,5 zum Kleinbild. Das heißt, dieser H6D ist schon verdammt nah dran am 6,45er Film. Also ich sag mal, ob wir Crop 1,6 oder 1,5 haben, ganz ehrlich.
Beim APS-C-Serien. Jetzt gehst du aber natürlich vom analogen, vom kleinsten analogen Mittelformat
aus. Komm quasi. Ja, aber das ist erstmal das, was wir haben und was in dem Posting auch angesprochen wurde, das 6,45er, ja. Nicht wahr?
Das ist richtig.
Und da sind wir also tatsächlich mit der Hasselblad dran, denn 1,6, 1,5, das ist der Unterschied von einem Canon APS-C-Sensor zu einem Sony oder Nikon APS-C-Sensor. Das ist, also da reden wir wirklich nicht drüber. Dann haben wir den Klassiker. Das 44x33mm Mittelformat, das digitale Mittelformat, das hat Hasselblad in ihren X-Systemen drin und das hat zum Beispiel auch Fujifilm und so weiter. Da haben wir dann etwa einen Crop von 1,3. Das ist vergleichbar mit diesen APS-H-Kameras, die es früher gab, die Canon 1D Mark II und Mark III zum Beispiel, die eben schon einen deutlich größeren Sensor hatten als das sehr kleine APS-C-Format in den Consumer-Kameras, aber eben noch nicht Full-Frame war. Da haben wir also auch einen 1,3-Faktor gehabt. Also wer sich an diese Kameras noch erinnert, ungefähr den Unterschied von diesem Mittelformat zum Kleinbild hat man wie eben damals vom Kleinbild zu dieser Canon 1D Mark II. Und ja, natürlich, es gibt jetzt auch noch ein 6x6 Format, ein quadratisches, wobei da reden wir wahrscheinlich auch von 56 bis 58 Millimetern im Quadrat. Und richtig geil, es gibt natürlich noch ein 6x9 Format. Da habe ich auch nachgeguckt, das Negativ hat dann etwa 58x81, ist also auch tatsächlich. Also
Mittelformat unter 6x9 ist ja auch kein echtes Mittelformat.
Ja, und bei 6x9, da haben wir natürlich zum kleinen Bild einen Crop-Faktor von 2,3 und das ist natürlich eine andere Größenordnung.
Oh ja, der ist schmackelig. Ja,
ich nenne es auch schon scherzhaft oder liebevoll vielleicht sogar das kleine Großformat.
Also das nennst nicht nur du so, sondern das ist das kleine
Großformat. Das ist schon ganz ordentlich.
Das ist schon nah am 4x5 Zoll Großformat von der Fläche her.
Das ist schon ganz heftig, ja. Also ich glaube, bis wir so einen Sensor sehen, also zumindest in Consumer oder in Studioprodukten, das wird noch ein bisschen dauern. Also, wenn wir das Ganze zusammenfassen, diese ganzen Zahlenwirrwarr, der Sprung vom Kleinbild zu diesem kleinen Mittelformat ist weniger groß als vom APS-C zum Fullframe. Das heißt, wenn einem der Unterschied von APS-C zu Fullframe gewaltig vorkommt, dann wird man enttäuscht sein, wenn man zu dem kleinen Mittelformat geht, zu dem Klassiker, das ist dann 44x33. Das ist dann eher keine Offenbarung und das kann ich dann nachvollziehen, dass man da enttäuscht ist dann vielleicht. Und der Sprung vom großen Mittelformat oder zum großen Mittelformat, der ist dann eher wieder vergleichbar mit APS-C zum Fullframe. Das heißt, wenn einem dieser Sprung etwas wert war, wegen der Bildsprache, oder dem Bildeindruck, dem tiefen Eindruck, dann ist es durchaus legitim zu sagen, okay, dann mache ich den Sprung nochmal, ne, quasi 1,5-fach weiter größer, aber dann wird es halt richtig heftig teuer. Da reden wir halt bei der H6D, der Hasselblad, auch gern mal von fast fünfstelligen Beträgen. Also sind wir so irgendwo um 9.000 Euro aufwärts.
Ja, und das ist natürlich auch erklärbar, warum das so teuer ist, weil du musst diese Chips auf einem Wafer machen. Diese Wafer sind von der Größe her genormt und du wirst immer Fehlstellen haben. Das heißt, du wirst immer Bereiche auf diesem Wafer haben, der nicht funktioniert. Und dann musst du halt so einen Chip dann irgendwie als Ausschuss deklarieren. Und wenn du jetzt auf so einem Wafer bei den größeren Abmessungen einfach entsprechend weniger Chips hast, dann hast du plötzlich einen viel größeren Teil von diesem Wafer als Ausschuss zum Wegwerfen. Mhm. Und damit werden diese Kosten einfach relativ groß.
Ja, ich glaube auch, dass das so eine exponentielle Kurve ist.
Das ist eine exponentielle Kurve und
deswegen explodieren die Kosten da so. Und Michael schreibt genau das, was ich nämlich jetzt noch erwähnen wollte. Die H6D, die gibt es nämlich nicht mehr. Und es gibt auch keinen Nachfolger davon. Das heißt, da muss man jetzt tatsächlich auf den Gebrauchtmarkt sich umschauen und vielleicht ein Schnäppchen machen oder sowas, wenn man dahin möchte.
Oder? Schnäppchen in ganz großen Anführungszeichen.
Oder man schaut sich eben tatsächlich beim analogen 6x9 Format um, denn das ist ein Sprung wie vom Mittelformat zum Kleinbild. So ist eben auch hier der Sprung vom Kleinbild zum 6x9, halt ein Faktor 2 bzw. 2,3. Also da geht nochmal richtig was ab. Tja. Und Kai ergänzt hier gerade noch im Slack, wer sich's leisten kann, wie wär's mit einem 8x10 Zoll Sensor? Das hatten wir hier, glaube ich, auch schon mal in der Sendung.
Ja, das ist von 2018. Da bin ich dann nicht mehr, genau, bin ich nicht mehr hinterhergegangen, weil das ist dann doch sehr, sehr esoterisch und ich weiß auch gar nicht, die war, glaube ich, in der Auflösung auch nicht wirklich so toll.
Ich weiß auch nicht, ob sie jetzt wirklich gibt. Kai, hast du da mal nachgeguckt? Kann man sie tatsächlich
Also das sieht kaufen? Schon sehr nach Produkt aus, aber das kann, ja, weiß ich nicht. Also da das Ding hat halt 12 Megapixel, damit ist es zwar groß und hat die Vorteile, die ein großformatiger Sensor hat oder ein großformatiger Film hat, aber nicht die Auflösung. Das ist nicht eine der Benefit.
Genau, und Michael ergänzt nochmal, Phase One hat natürlich Becks mit dem großen Sensor, also mit dem großen digitalen Mittelformatsensor, was also an die 6,45 kommt. Ich weiß gar nicht, Michael, hat Phase One nicht sogar einen 6x6 Sensor, also ein 56x56 oder sowas? Irgendwas meine ich mich da zu erinnern, oder war das nur vorgestellt? Aber ist dann nochmal teurer als die Hasselblatt-Geschichten, also da legt man dann nochmal ordentlich drauf.
Ja, so ist das. Ob ich hier irgendwas Preisliches finde. Ah ja, okay. Ne? Also die Large Sense 9x11 Zoll sogar ist verfügbar, steht hier. Aber du müsstest dann möglicherweise dein Haus verkaufen oder so. Wir reden von $106.000.
Also sechsstellig, okay.
Mhm. Sechsstellig. Mhm, Und dafür kriegst du großformatige 12 Megapixel. Wobei, Megapixelzahl ist ja nicht das Maß aller Dinge. Ne? Warum will man denn Mittelformat über ein Kleinbild oder Vollformat? Weil es halt mit den Bildwinkeln anders umgeht. Weil es halt mit so Übergängen zwischen Bokeh und Scharf anders umgeht. Natürlich. Weil es allgemein einfach deutlich cremiger daherkommt. Das ist wieder ein sehr technischer Begriff. Aber wer mal sich das gleiche Bild mit Vollformat und mit Mittelformat angeschaut hat, der sieht den Unterschied. Also der ist deutlich bemerkbar.
Tja. Ja, allerdings hast du natürlich auch ein großes Format, durchaus auch wegen feinster Details, die eben prima aufgelöst werden. Und da hast du bei 12 Megapixel halt schon auch Defizite.
Ja, nur gut.
Das ist dann schon so.
So viel dazu. Kommen wir zum nächsten. Manchmal tauchen in anderen Podcasts auch fotografische Dinge auf. Und zwar auch in anderen Podcasts, die keine Fotopodcasts sind.
So, so.
Und da habe ich jetzt gerade was gehört in Methodisch Inkorrekt. Methodisch Inkorrekt, der Nikolas und der Rainer, die also auch Podcast-Urgesteine, wer sie nicht kennt, schnellstens kennenlernen. Die haben in der aktuellen Folge, Methodisch Inkorrekt Folge 286, ein kurzes, das ist keine News, das ist mehr so eine Geschichtsstunde, und zwar über Kodak. Und zwar, dass Kodak über die Atomwaffentests damals in den USA Bescheid wusste, obwohl sie es eigentlich gar nicht wissen durften und wie das zustande gekommen ist. Und das ist einfach eine schöne Geschichte, auch eine interessante Geschichte, weil ne, diese Atomwaffentests damals, die waren geheim. Und was haben die gemacht? Sie haben Fallout produziert, also sprich Spaltprodukte in die Atmosphäre abgegeben. Und aus logistischen Gründen hatte sich damals die Regierung entschlossen, diese Tests an die Westküste nach New Mexico zu legen, also wer Oppenheimer gesehen hat. Ne? Diese Tests an die Westküste, und das Problem war, dass natürlich die Westküste von der Windrichtung her, also Wind kommt nur mal bevorzugt aus Westen, Und damit wurden diese Fallout-Produkte nicht ins Meer gepustet, sondern über die USA drüber. Und damit hattest du das Problem, dass das halt über bewohntem Gebiet runtergekommen ist. Und im 3000 Kilometer entfernten Rochester, New York, hat dann Kodak plötzlich Beschwerden bekommen von Kunden. Und zwar Kunden, die hochempfindlichen Röntgenfilm verwendet haben. Ja, Röntgenfilm muss erstmal hochempfindlich sein, damit man die Röntgendosis runternehmen kann, damit die Leute nicht gegrillt werden. Und dieser Film hatte plötzlich, bevor er schon belichtet wurde, schwarze Punkte. Also belichtete Punkte.
Mhm.
Und sie haben es dann getrackt auf die Verpackung. Ja, weil die Packung ist aus Papier, aus Karton. Mhm. Und das kannten die schon, weil schon davor, Kodak hat davor schon durch eine Radiumbelastung, die in manchen Fabriken wurde Radium verwendet und das Altpapier aus den Kisten wurde dann quasi wieder aufgekauft mit den Papiermühlen und haben die Schachteln draus gemacht und hat das Radium plötzlich aus den Schachteln irgendwie den Film belichtet.
Krass.
Kodak ist dann so, hat dann zwischendurch tatsächlich eigene Papiermühlen aufgemacht, wegen dieser Radiumgeschichte. Also die haben eh quasi fast alles selber gemacht.
Mhm.
Eben auch eigene Papiermühlen, damit sie da den Finger drauf haben, was da reinkommt. Aber jetzt war halt plötzlich wieder das Problem da. Und eines dieser Isotope, ein Beta-Strahler, hat dann quasi ja, die Röntgenfilme belichtet. Und das geht natürlich nicht. Obwohl sie tatsächlich mit ihren eigenen Papieren, in den eigenen Papiermühlen sogar so eine längere Zwischenlagerung noch hatten, dass dann also Strahler mit kurzer Halbwertszeit quasi ihre Strahlung loswerden können. Aber das hat nicht gereicht. Und hat sich herausgestellt, dass das Flusswasser, was bei der Kartonproduktion verwendet wird, kontaminiert war. Also das Wasser, mit dem wir es hergestellt haben. Und speziell damals, also die Trinity-Bombe, siehe Oppenheimer, ne, das ist quasi so einer der Punkte, an denen sich dann auch tatsächlich da die Gesetzgebung ein bisschen geändert hat, dass man dann also mindestens mal 200 Kilometer Abstand haben musste zu Besiedlung, weil sonst der Fallout ein Problem wird, aber der war trotzdem ein Problem, zumindest für jemanden wie Kodak. Und Kodak hat dann die Atomenergiebehörde angerufen, die dann tatsächlich gesagt haben, naja, das waren wir, aber ihr dürft nichts drüber erzählen. Haben dann gesagt, keine Gefahr für Bevölkerung und so weiter. Dann hat Kodak tatsächlich die Behörde verklagen wollen. Gesagt, und zwar nicht, weil die Leute da irgendwie Fallout abkriegen. Nö,
nein, es ist ein
wirtschaftliches Problem, ne? Wirtschaftlicher Schaden.
Mhm.
Und haben sie da aber nicht gemacht. Die Behörde hat aber dafür sich einverstanden erklärt, Kodak rechtzeitig Bescheid zu geben, wenn Tests stattfinden. Unter entsprechender Geheimhaltung.
NDA.
Siehe Kalter Krieg und so.
Mhm.
Und das ist wohl auch erst 1997 bei einer Kongressanhörung rausgekommen. Also so spät.
Ja gut, der NDA ist unterschrieben, da wird kein Ablaufdatum draufstehen.
Dass Kodak im Prinzip von diesen Tests wusste, während die Bevölkerung es nicht wusste. Also Räubergeschichte vom Feinsten.
Genau, Christian sagt, aber es bestand natürlich zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Kann ja gar nicht, weil die Bevölkerung ja nicht aus Röntgenfilmen besteht. Und das war jetzt ja nur ein Problem für Röntgenfilme, nicht wahr?
Es bestand zu keiner Zeit keinerlei Gefahr. Genau so muss man das sagen.
Ja.
Ja, jedenfalls hört euch mal die Folge an. Das eh, also wie gesagt, methodisch inkorrekt, ist eh toll. Shoutout hier. Aber das Segment ist. Ich finde es schön, weil die sind Physiker, ne? Die können das natürlich auch alles super erklären, auch aus Sicht der Physik. Und
krass.
Kodak. Ich meine, dass Kodak einen eigenen Kernreaktor im Keller hatte, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ja, geht so ungefähr in die Richtung. Also Kodak war schon mal ist nicht nur ein sehr großes Unternehmen gewesen, sondern auch ein sehr Wichtiges.
Mhm. Ja, ganz offensichtlich.
So. Und wo wir gerade beim Nerden sind, habe ich hier noch ein nerdiges Thema.
Erzähl.
Und zwar Die Russentonne. Kennst du die Russentonne?
Ich habe eine, 1000 Millimeter.
Richtig. Und eigentlich ist die Russentonne ein Schmidt-Cassegrain-Teleskop. Ich glaube, man spricht den so aus, den Herr Cassegrain.
Also ein Spiegelteleskop auf jeden Fall.
Ein Spiegelteleskop. Das besteht aus vorne einer Glasplatte, die sogenannte Schmidt-Platte. Die kann auch als Korrekturlinse ausgeführt werden. Dann gibt es auf Kameraseite einen Primärspiegel, also einen großen Spiegel, auf den das Bild, von dem das Bild zurückgespiegelt wird. Der ist in der Regel sphärisch oder asphärisch, aber meistens sphärisch. Dann hast du einen Sekundärspiegel, der klebt vorne auf der Glasplatte drauf und wirft dann das Bild wieder Richtung Kamera und dann holt sich der Sensor.
Genau, durch ein Loch in dem hinteren Spiegel.
Mhm. So sieht das aus. Du hast außen einen Tubus. Also du brauchst ja irgendein Gestell, wo diese Sachen dran befestigt sind. Also außen hast du einen Tubus und wie gesagt, der Sekundärspiegel, der klebt in der Mitte auf dieser Schmidt-Platte und dann hast du ja so eine Konstruktion und die ist eben nicht nur in den Russentonnen, sondern in Teleskopen. Typisches Spiegelteleskop ist, kann ausgeführt werden als Schmidt-Cassegrain-Teleskop. Jetzt hat hier ein Holländer ein Schmidt-Cassegrain-Teleskop gebaut als Glasmonolith, als ganzes Glasding. Also, das ist ein Video hier von Huygens Optics, auch ein Holländer, und der macht eben so optische Geschichten. Und ja, der hat quasi, also der heißt Rick ter Horst, der macht das beruflich. Glasschleifen, Linsenschleifen und so weiter, und der besucht den und schaut sich an, wie sowas geht. Also du musst dir vorstellen.
Ich möchte jetzt kurz als Erklärung mal nachfragen, weil ich es noch nicht ganz begriffen habe. Du willst mir also quasi sagen, wenn ich jetzt meine Russentonne nehmen würde, die ja hauptsächlich aus Luft und Rand besteht, und zwei Spiegeln und anderen
Luft und Spiegel und so, ne?
Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass diese Russentonne quasi komplett ausgegossen wäre aus einem Stück Glas.
Wenn die aus einem schweren großen Stück Glas wäre. Darüber reden wir, genau.
Okay.
Also du kannst quasi, wie gesagt, ich skippe mal hier so ein bisschen in dem Video rum, da wird erklärt, wie so ein SCT funktioniert.
Wir reden jetzt nicht von einer Ausführung, die irgendwie 20 Zentimeter lang ist, sondern wir reden von was Kleinem, was...
Wir reden von was in der Handfläche passt.
Okay.
Es ist trotzdem ein Teleskop und dieser Rick ter Horst, der macht im Prinzip, also der erklärt das, das ist ein längeres Video, da muss man schon gewisse Nerd-Kapazitäten haben, aber im Prinzip baut er für ein Satellitenprojekt diese Miniaturteleskope.
Ich höre dir Traps.
Die eben statt einem Tubus und zwei Spiegeln und eben dem ganzen Gestell drumherum, was das irgendwie hält, im Prinzip eine massive Glas, ein massiver Glaszylinder sind, und dann ist hinten auf der Rückseite quasi ist das Glas angeschliffen, wo der Hauptspiegel ist quasi, wird er entsprechend angeschliffen und dann verspiegelt, und auf der Vorderseite der Sekundärspiegel, der ist dann auch da eingeschliffen und wird entsprechend, also er zeigt dann sogar, wie er das genau macht. Mhm. Der Sekundärspiegel ist quasi auch da reingeschliffen, dann brauchst du noch so ein Baffle, quasi noch so einen zweiten Tubus innen drin, der so Lichtstreuung verhindert. Der wird dann durch eine entsprechende Bohrung gemacht. Mhm. Und also es ist ein völlig faszinierendes Projekt, und ich habe dann noch einen Link, den packe ich in die Shownotes, zum zweiten Video, wo dann der Huygen, der das also hier, der das Video macht, der hat im Prinzip, baut das dann selber nach und macht dann da irgendwie eine 400 mm Optik draus, die in deine Handfläche passt.
Eine 400 mm Optik. Okay, also das ist wahrscheinlich möglich, weil das Glas dann auch ja noch einen Brechungsindex hat. Oder wie ist das dann machbar?
Wie auch immer. Also das geht teilweise viel weit über das hinaus, was ich verstehe, wo ich das Wissen habe ich gar nicht. Und es geht also hier so ein bisschen um alles, um die Produktion, wie das nachher gemessen wird, wie dann auch zum Beispiel ein sphärischer Spiegel sich unterscheidet oder eine sphärische Schleifung unterscheidet von einer asphärischen. Das kennt man so, dieses Schlagwort asphärisch. Und letztendlich heißt das, es ist eben nicht, es ist kein Kugelausschnitt, sondern es hat halt eine Rundung, die du so durch normales Linsenschleifen gar nicht machen kannst. Und dann werden die Verfahren beschrieben, wie man asphärisch arbeitet und wie man das da reinkriegt und so weiter. Das Ding hat letztendlich natürlich Vorteile für so eine Satellitengeschichte. Nicht unbedingt das Gewicht, weil du kannst so ein Spiegelteleskop mit Spiegeln natürlich leichter bauen, als wenn das massiv aus Glas ist. Aber es kann sich nichts verziehen. Ne?
Das ja, ist einfach, robust.
Das ist robust. Ne? Du kriegst halt damit eine höhere Betriebssicherheit hin.
Ja, ganz diese klar. Raketenstarts sind ja wohl auch eine ziemliche Belastung fürs Material. Ne?
Natürlich,
das ist ja immer wieder eine
fette
Diskussion.
Vibration und so weiter. Mhm. Und du hast da wahrscheinlich auch, ich würde von ausgehen, wahrscheinlich auch eine höhere Temperatur, Stabilität und so weiter. Mhm. Also wie gesagt, es ist schon sehr, sehr nerdig, dieses Ding. Aber ich hab viel gelernt. Bin dann auch ein bisschen durchgeskippt, weil das dann teilweise ein bisschen länglich wurde. Aber ja, wenn man mal so, also das ist mal eine andere Art und Weise, wie man ein Teleskop baut. Und wie gesagt, der Huygens, der das filmt, der macht dann in seinem eigenen Video, das ist der zweite Link in den Shownotes, baut er das dann nach und fährt dann auch so einen Vergleich AB quasi zwischen einer 300 mm Optik und diesem über, ich glaube 450 ist es fast. Er wollte eigentlich auch ein 300 mm Teleskop machen, aber das hat er dann vom Schleifen her irgendwie, hat er Fehler gemacht.
Drüber hinausgeschossen, ja.
Hat es plötzlich eine deutlich längere Brennweite.
Schicken, danke.
Dann testet er das aus dem Wohnzimmerfenster raus und das Objektiv hat eine bessere Abbildungsqualität. Allerdings ist das Objektiv einfach so vom Volumen her ungefähr 30 Mal so groß. Klar. Als dieses kleine Ding, was in die Handfläche passt. Ja,
ja, krass.
Ein Schmidt-Cassegrain-Teleskop in solide. Hat mich völlig weggehauen. Fand ich total spannend.
Ja,
fand ich total klasse.
Vor allem wirklich tatsächlich ziemlich klein. Und wenn ich mir jetzt das wieder in Kombination mit dieser Technik vorstelle, dass du große Spiegelteleskope simulierst, indem du mehrere kleine miteinander schaltest, die aber auf einer größeren Strecke auseinander sind. Jetzt stell dir mal vor, du hast mehrere Satelliten, die durch die Gegend fliegen, in großen Abständen. Überall hast du irgendwie zwei, drei von diesen Dingern da drauf und verschaltest dann die Satelliten miteinander und kriegst dann quasi einen simulierten riesengroßen Spiegel. Ähnlich wie sie das auf der Erde ja auch machen, um einen Spiegeldurchmesser vom Erddurchmesser zu kriegen.
Um die Präzision hinzubekommen, dieser Richter Horst, der das da schleift, der braucht dann, um so ein kleines Teleskop für so einen Weltraumsatelliten zu bauen, ist der mehrere Monate dran. Das ist nicht mal eben, sondern das ist...
Ist jetzt aber auch nicht maschinell, ist Handarbeit, ne, jetzt hier.
Ja, und da hast du aber natürlich nebendran dann Interferometer und irgendwelche Geschichten, um das dann ordentlich auszumessen und die Präzision hinzubekommen. Und dann ist das hier noch ein Nanometer weg und da noch ein Nanometer weg. Und wenn du dann irgendwo zu viel weg hast, dann musst du alles nochmal... Also es ist richtig Aufwand, sowas zu machen. Das ist nicht mal eben gemacht. Übrigens, asphärische Linsen werden in der Massenfertigung, also wenn ich mir jetzt so vorstelle, ein Objektiv für deine Kamera, was eine asphärische Linse hat, werden die mit entsprechenden CNC-Maschinen gefräst. Ne? Das ist also, wird anders gemacht in der Massenfertigung.
Ja, wenn du von diesem kleinen Spiegelteleskop-Block viele bräuchtest, dann würdest du das ja wahrscheinlich auch irgendwie automatisieren und dann würdest du wahrscheinlich mehrere hundert am Stück und dann kommst du auch an den Zeichen runter. Ne?
Wobei hier tatsächlich die Präzision ist einfach völlig abgefahren.
Ja, und das von Hand. Ich meine, Menschen sind schon wunderbar, muss man einfach mal so sagen. Herrlich.
Tja.
Ja, cooles Teil. Meinst du, er hat vielleicht eins übrig? So?
Kannst du mal anrufen. Ist in Holland. Mit dem kann man sich sicher unterhalten.
Ich schnack den mal an.
Ist auch sicher total günstig.
Ein Holländisch ist ein bisschen eingerostet. Ja, nee, es muss natürlich.
Und dann soll er dir aber bitte schön noch einen Airmount hinten dran pflanzen.
Eins über. Ein was?
Ein R-Mount.
Ja, das wäre natürlich optimal. Ne? Ja. Kannst du mir bitte eins fürs Auflagenmaß für die Canon
R6 und dann beschwerst du dich, dass das Ding ein Donut-Bokeh hat, genau.
Ja, aber echt jetzt mal. Also, da kann man wohl ein bisschen mehr erwarten von so einer Handarbeit.
Zu teuer, Mann. Für dieses Bokeh.
Ach, herrlich. Nee, ich finde es toll.
Tja, wir sollten da jetzt einen Dreiteiler draus machen.
Es ist tatsächlich erstaunlich klein. Also wenn dieses kleine Ding in der Handfläche ein 400 mm äquivalent ist, das ist, ich staune.
Also was der Heugen macht, das ist ein bisschen größer, aber es passt immer noch gut auf eine Hand.
Ja, also erstaunlich. Krass.
Ja. Hm. Vielleicht ist das ein neues Betätigungsfeld für die Fotoindustrie. Wobei, ne, das, massiv heißt natürlich auch schwer. Allerdings ja. Wieder klein, also doch nicht. Naja, ich weiß. Ja.
Wie auch immer. Tja. Die Blende wäre jetzt entscheidend. Die Russentonne hat ja Blende 11 quasi, also eigentlich rechnerisch 10, wenn du den Durchmesser nimmst, aber tatsächlich 11, weil dir in der Mitte ein bisschen Licht verloren geht. Wäre jetzt interessant, was diese Dinger da haben. Wird auch nicht so berühmt sein, glaube ich.
Hm. Schau dir das Video an. Also das wird auch über Blende geredet, natürlich.
Ja, selbstverständlich. Ich guck mal, ob ich noch Zeit finde am Wochenende bei den Projekten, die ich so vorhabe. Dazu gehört nämlich unter anderem, es sei hier mal geteasert. Wir haben keinen Teaser-Jingle, aber es ist
ein Teaser. Du hast ein Projekt vor.
Ja, ich kam im Slack tatsächlich drauf. Heiko hat nämlich das im Slack angestoßen und andere haben dann freudig zugestimmt. Es geht um Lightroom Classic. Und es geht um das Druckmodul. Und darum, dass sehr viele Menschen etwas verwirrt sind von dem Lightroom Classic Druckmodul. Und ich finde das sehr schade, denn ich benutze das Lightroom Classic Druckmodul tatsächlich sehr, sehr gerne. Also de facto drucke ich nahezu alles, was ich selber drucke, aus Lightroom Classic heraus. Selbst wenn ich das Foto in Photoshop bearbeitet habe oder in Affinity Photo. Gerade Photoshop hat ja auch eine ganz gute Druckmöglichkeit und Affinity Photo kann man auch einzelne Sachen gut drucken. Trotzdem speichere ich das in der Regel immer ab, öffne es in Lightroom Classic und drucke dann dort. Tja, da kann man viele Dinge machen, von einzelnem Foto auf eine Seite, über mehrere Bilder auf eine Seite, über automatisch alle selektierten Bilder im selben Format auf jeweils eine Seite. Oder ein Bild in verschiedenen Größen auf eine Seite. Da gehen also verschiedene Dinge, die man da machen kann. Man kann sich eigene Vorlagen abspeichern, verschiedenste Dinge einstellen. Das kann einen etwas erschlagen. Und ich wäre jetzt auch vermessen zu sagen, dass ich alles aus dem Stegreif erklären könnte. Man macht nach Jahren einfach Dinge mit seinen Vorlagen, die man halt immer so gemacht hat, ohne irgendwann noch genau hinzugucken, was man da eigentlich macht.
Naja, und vor allem, wenn du über sowas wie Drucken redest, dann musst du ja eigentlich, wenn du das ordentlich erklären willst, auch ein Stück weit Farbmanagement mit erklären.
Gehört mit dazu, selbstverständlich.
Das gehört mit da rein.
Ja, ganz wichtiger Punkt dabei. Das hängt dann wieder natürlich sehr davon ab, mit was für einem Drucker, mit welchem Druckertreiber man arbeitet und so weiter. Das wird also definitiv einer der Teile sein, wie ihr es euch vielleicht vorstellen könntet. Wird es auf einen Mehrteiler hinauslaufen, weil ich glaube, niemand möchte uns irgendwie eine ganze Sendung nur über das Druckmodul zuhören. Wir werden das also aufteilen. Ich weiß noch nicht genau wie. Ich muss mir da noch mal einen Plan zurechtskribbeln. Ich weiß auch noch nicht, ob es nächste Woche losgeht. Vielleicht auch erst etwas später, aber es wird definitiv zeitnah passieren. Bei mir ist es halt gerade so, dass ich privat relativ viele stressige Sachen um die Ohren habe, die mich etwas ablenken. Und deswegen habe ich nicht so viel Zeit, wie ich mir wünschen würde. Und an dieser Stelle eben auch der Teaser, um euch eine Chance zu geben, Fragen an mich zu stellen. Also welche Probleme ihr hattet oder ihr gerne lösen wolltet oder was ihr noch nicht verstanden habt. Lightroom Classic Druckmodul, ganz genau. Wenn ihr da also Fragen habt, schickt sie mir und zwar bitte direkt an boris@happyshooting.de. Dann landet das nämlich auch direkt auf dem Smartphone, wenn ich unterwegs bin. Dann sehe ich gleich das, was reingetrudelt ist und kann das wegsortieren. Und dann entsprechend, wenn ich wieder am Skript bin, berücksichtigen. Ja, wenn ihr keine Fragen habt, ist auch okay. Dann gehe ich einfach die verschiedenen Möglichkeiten durch. Aber ich schätze, 1, 2, 3 Fragen wird es bestimmt geben. Also boris@happyshooting.de, Lightroom Classic Druckmodul, eure Fragen bitte.
Das ist so ein bisschen wie die Hummel, ne? Die weiß nicht, dass sie nicht fliegen kann und deshalb fliegt sie einfach. Du hast auch keine Ahnung, wie komplex das wird, das jetzt in 3 Folgen zu erklären.
Ich habe nicht gesagt, dass es drei.
Ich prophezeie, dass das. Okay, ich prophezeie, dass das möglicherweise. Dass du dich irgendwo bei der Vorbereitung dann irgendwann fragst, warum mache ich das hier
eigentlich? Weißt du, der Stativ-Dreiteiler, da gab es ja auch einen fünften Teil vom vierteiligen Dreiteiler.
Ja, Per Anhalter durch die Galaxis ist auch eine Trilogie.
Genau, der fünfte Band der vierteiligen Trilogie. So war das.
Richtig.
Also, wer weiß, wo wir landen werden. boris@happyshooting.de, wenn ihr Fragen dazu habt. Werde ich die mit berücksichtigen.
Genau. Boris@happyshooting.de. Wo wir gerade bei Fragen sind, wir haben noch ein paar Fragen hier. Und zwar fragt der Hannes: Frage zu den Forex-Bildern für den Klostergeister-Workshop. Wir haben da ja immer so eine Bilder-Vorzeige, Schau, Ausstellung, Geschichte und da haben wir üblicherweise das 20x30 Format als Standard festgelegt, damit es für alle ja so ein bisschen gerechter bleibt, dass es nicht irgendwelche Leute Boris irgendwelche Bilder mit
ich hatte ein falschen
Format bringen und so weiter. Und der Hannes fragt, ich habe da quadratische Fotos in der Auswahl. Soll ich nun 20x20 oder 30x30 nehmen?
Ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn du ein quadratisches Format auf 20x30 unterbringen willst, dann landest du bei 20x20. Wäre jetzt eine
Auswahl. Würde man so sagen, ich würde einfach sagen.
Und auf der anderen Seite würde ich sagen, scheiß drauf, sieht auch in 30x30 geil aus, oder? Mach doch einfach.
Naja,
weil am Ende möchtest du was von den Bildern haben. Und was wir bei Klostergeistern ja auch machen, ist, dass wir die Bilder ja tatsächlich auch zum Verkauf anbieten. Und der Erlös unterstützt ja das Kloster. Und dann kann es natürlich sein, dass die in 30x30 auch gut wirken und dann vielleicht einen guten Preis erzielen.
Und Ralf fragt jetzt gerade noch im Slack, und was macht die Microverse-Fraktion? Genau, weil die haben ein 4:3-Format. Wir wollen jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst, aber also einen absoluten Freibrief auch nicht. Also wenn jetzt jemand mit seinen Bildern einen Meter auf einen halben Meter ankommt oder so, dann gibt's Schimpfe, aber ja. 20x30 ist das.
Wir hatten auch schon Format, vereinzelt so Panoramen
sollten.
Genau, wir hatten vereinzelt auch schon Panoramen, die waren natürlich dann sehr hoch oder sehr breit, weil die Kante natürlich 20 ist, die kurze und die lange so lang wie es Panorama ist, hatten wir halt auch schon. Ich meine, was willst du denn machen? So ein Panorama auf 20x30 und dann hast du irgendwie, weißt du, wie bei Loriot 100 Meter Lauf in einem Bild. So, das ist natürlich dann auch Quatsch. Ja.
So, dann hat Ike noch eine Frage. Ich suche 1-2 leere Filterringe, Durchmesser 67 mm, um mir selbst einen Filter zu bauen. Mhm. Leere Filterringe habe ich aber nur im Nicht-EU-Ausland gefunden, also irgendwo über den Teich, für hohe Preise und Versandkosten. Eventuell kommen dann doch noch Zoll- und DHL-Bearbeitungsgebühren dazu. Das wäre
weiß
dann
man immer nicht,
fast 20 Euro für einen Filter. Eine Alternative, also ne, Blank-Filter, klar, kann man schon was für bezahlen, weil ich glaube nicht, dass das ein Standardartikel ist. Wenn du Filterhersteller bist, dann machst du dir die entweder selber oder kaufst die im 5000er-Palette irgendwie ein. Mhm. Fragt weiter, eine Alternative wäre auch der Kauf von billigen Filtern und das Wegwerfen des Glases, UV-Filter und so. Da habe ich aber das Problem, dass anscheinend nicht alle Filter verschraubt sind. Ich habe hier welche, die anscheinend geklebt sind. Der Amazon scheint ja verschraubt zu sein. Frage, gibt es in der EU niemanden, der leere Filter verkauft? Frage an die Mitleser und Community. Oder hat hier noch jemand einen 67er Filter, den er nicht mehr braucht, wo das Glas defekt beschädigt und verschraubt ist, den er mir günstig zukommen lassen kann? Also bei sowas bin ich ja mittlerweile auch der Meinung, da kauft man sich ein Produkt und zerstört es, ein günstiges Produkt und zerstört es. Es ist wahrscheinlich billiger, als irgendeinen Hersteller zu finden, der normalerweise im großen Bulk liefert, und so Einzeldinger sind dann einfach teuer. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es die günstig irgendwo gibt. Das ist auch mir in der Fotografie jetzt noch nicht einmal untergekommen, dieses DIY-Filter selber machen, außer man hält was vor die Linse, aber dass man es in so einen ordentlichen Filterring reinbaut, der ein Schraubgewinde hat, ist eher so gar nicht.
Ja. Schade eigentlich. Also wird wahrscheinlich früher häufiger gemacht haben, schätze ich mal. Alex,
also ich würde da tatsächlich in den Laden gehen und erstmal gucken und so die ganz billigen Schutzfilter, die keiner braucht. Ne?
Ja, also Alex hat noch gefragt, ob man vielleicht diese Step-Up-Ringe dafür zweckentfremden könnte. Also sind natürlich nur Ringe, da kannst du natürlich auch was dazwischen einklemmen.
Wenn aber du da kannst du was nimmst. Einkleben mit Superkleber, mit Cyanacrylat oder Epoxy oder so.
Und David hat noch geschrieben, dass er für einen Sonnenfilter, den hat er sich mit so einer Badafolie selber gebastelt, da hat er sich so einen 5 € UV-Filter gekauft, die Glasscheibe rausgeschlagen und dann eben einen Pappring und die Badafolie in die Nut gesetzt. Also hat auch funktioniert. Ist halt die Frage jetzt, was man machen will.
Wie stabil und professionell das sein muss.
Genau. Ne? Aber ansonsten aber wirklich so der Aufruf an die Community, wenn ihr 67er Filterringe habt, die verschraubt sind, wo man das Glas rausschrauben kann, dann meldet euch doch einfach mal, gegebenenfalls direkt im Slack, im HS-Fragenkanal. Da findet ihr die Frage von Ike. Und dann könnt ihr da in Kontakt treten und die Filter austauschen.
Richtig. So, und last but not least über happyshooting.de/hi, wo ihr übrigens alle Fragen reinwerfen dürft, hat sich noch der Dirk gemeldet und hat noch einen Tipp dagelassen. Und zwar iPad als HDMI-Monitor. Er schreibt, vielleicht kennt ihr das schon, für mich war es neu. Ein Magazin hat mich darauf gebracht, man kann das iPad, und zwar die Version mit USB-C-Anschluss, also eher die neueren, mit einem günstigen Capture-Stick als HDMI-Monitor nutzen, um zum Beispiel bei Makroaufnahmen das Sucherbild größer zu sehen. Bei mir lag noch ein Camlink 4K-Stick von Elgato herum. Dazu braucht man noch die kostenlose App Genki Studio, G-E-N-K-I Studio. Ich habe das Ganze mit meiner Kamera, mit einer Olympus, mit HDMI und dem Stick ausprobiert. Es hat wunderbar funktioniert. Der Stromverbrauch schien auch nicht so hoch zu sein. Für einen längeren Betrieb muss man wahrscheinlich noch einen USB-C-Hub mit Netzteil dazwischen schalten. Viele Grüße, Dirk. Ja, also wenn man das eh rumliegen hat und es gerade für nichts anderes braucht, ist das möglicherweise ganz sinnvoll. So.
Ja, nur bevor man sich jetzt ein iPad und den Adapter und die Stromversorgung kauft, nee, so ist es wahrscheinlich günstiger, sich einen kleinen HDMI-Monitor zu holen.
Ja, genau, aber dann hast du beim iPad halt eine ordentliche Größe und brauchst natürlich noch eine Halterung dafür, um dann irgendwie das Kamera-Cage noch dran zu basteln und so.
Das gibt's ja.
Naja. Also ist zumindest ein Projekt, wenn man gerade eh sowas übrig hat.
Also ich hätte es jetzt nicht im Kopf gehabt, auf dem Schirm gehabt, sagt man. Ne? Ja, spannend. Aber gilt das jetzt noch für die USB-C-iPads oder gibt es da auch?
Dass es nur mit USB-C ginge.
Ja, dann ist
weil das. Weil du halt diesen HDMI-Stick da irgendwie noch dran kriegst.
Verstehe. Musst. Dann wird das wahrscheinlich auch mit den neueren iPhone 15 wahrscheinlich gehen. Ne? Hat ja auch USB-C. Wird der Adapter vielleicht auch dran funktionieren?
Möglicherweise. So, und zum Thema Filter selber bauen, wo ich gesagt hatte, das kann man mit Cyanacrylat, also mit Superkleber irgendwie reinkleben. Da hat der Christoph noch eine kleine Anmerkung, schreibt, beim Hantieren mit CA-Kleber, aber ein Weilchen liegen lassen. Das Zeug dünstet gerne aus und hinterlässt einen weißen Schleier. Und den will man natürlich nicht vorne auf dem Objektiv haben. Das ist gut verständlich.
Und Ike hat noch ergänzt, er möchte mit den selbstgebauten Filtern tauchen gehen. Das heißt, da scheiden dann Lösungen mit Pappe oder Ähnlichem aus.
Mit davor halten wird dann schwierig.
Ja.
Das sollte dann doch einigermaßen stabil sein. Also Ike, falls du das mal fertig hast mit den selbstgebauten Filtern, und so, dann würden wir uns hier, glaube ich, auch über eine kleine Dokumentation dazu freuen. Zum Thema, wie hast du es gebaut und was kriegst du da für Ergebnisse mit?
Absolut. Ja. Sag gerne Bescheid, wenn du da was hast.
Alles klar.
Ja, super.
So, dann sind wir am Ende der Sendung angekommen. Nochmal vielen Dank an Halbe Rahmen für die Unterstützung. www.halberahmen.de www.halbe-rahmen.de/happyshooting. 10% ab 80 Euro Bestellungswert mit dem Code HAPPYHALBE. Mhm. Und wir sind nächste Woche wieder da und wünschen euch bis dahin. Bis dahin was. Macht's gut.
Viele schöne Bilder an der Wand.
3, 2, 1.
Happy Shooting.